Alles
Also
klar.
bei mir nimmt es auf.
Bei mir auch.
Ja.
Hallo.
Also der
Jo.
Balken wird größer und
Oh.
größer. Ja. Und der Computer nimmt auch auf.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 11. Pencast von www.drpeng.de Pop und Geist. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich heute mit Dr. Snips.
Fit und super.
Dr. Egg.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Yep.
Dr. Loco as numero uno.
Ihr merkt, wie ich immer so Dr. Loco mit dieser leichten erotischen Stimme, ich finde, das sollte
ja, aber ich habe auch noch,
habe ich noch nie gemerkt.
Ich habe da auch noch keine adäquate Response für bis dato.
Ja, das müsst ihr euch natürlich überlegen. Und zusammen sind wir der Pencast.
Bitches be Loco and so am I.
Wir gehen heute, wie immer, über den Film der Woche und dann über kleine, feine andere Sachen, die wir aufgetan haben. Und der Film der Woche ist Tom Hemingway! His name's Tom Hemingway! I'm Tom fucking Hemingway! Tom Hemingway. Mit Jude Law in der Hauptrolle. Und ich finde, bevor meinetwegen Dr.
Jude
Snips oder jemand anders das zusammenfasst, Wikipedia sagt über diesen Film, dass es ein British Black Comedy Crime Drama ist. Ich finde, das beschreibt es perfekt und beschreibt auch schon komplett alles, was mit dem Film falsch läuft. Und so. Einfach zu viele Sachen in einem Film, in einem Genre. Man konnte sich nicht entscheiden. Aber wer von euch möchte denn mal zusammenfassen, worum es in Dom Hemingway geht?
Das mal heute immer ich. Dr. Snips
Mach
hat
mal.
Das letzte Woche schon gesagt, mit einem schnippischen Kommentar, dass er das immer machen muss. Deswegen.
Ja, man sollte Dr. Snippisch nennen.
Ja, also folgendes.
Und was noch dazu kommt, ist, dass ich den Film nicht mal geguckt habe.
Das stimmt doch
gar nicht.
Ich war dabei.
Okay,
nichts als Lügen.
Oh.
Also,
ich hoffe, ich habe die Leute nicht abgeschaltet jetzt.
Ja, oh.
Weil du bist schon die Koryphäe, was das angeht. Das ist dir schon bewusst, ne?
Folgendes Szenario.
Ja.
Dom Hemingway ist Cockney, war 12 Jahre im Knast, kommt wieder raus und... Ja.
Sehr gute Zusammenfassung bis jetzt, ja.
Versucht sein Leben wieder in den Griff zu kriegen oder so ähnlich. Er geht erstmal zu dem Typen, für den er im Knast war. Das stellt sich raus, das war irgendwie so eine Gangster-Geschichte. Also er hätte auch aussagen können, hätte dann wahrscheinlich nur 2 oder 3 Jahre gekriegt. So hat er 12 Jahre. Keep my mouth shut! Und will jetzt Kohle sehen. Sieht dann auch Kohle und ist lustigerweise auch ein Choleriker. Den hatte ich mir schon zurechtgelegt.
Das ist echt so
das erste und letzte Mal, dass du
mich an den Vorhaben entlang.
Auf jeden Fall.
Fällt mir sehr gut bis jetzt.
Ja. Und sie kriegt dann auch das Geld, aber dann haben die einen Autounfall und irgendwie der Typ, von dem er das Geld kriegt, stirbt und dann fährt die Alte von dem mit dem Geld weg und er ist quasi wieder bei Null. Und versucht dann mit seiner Tochter wieder so ein bisschen anzubändeln. Die will von ihm komischerweise nichts wissen, weil er 12 Jahre im Knast war und nicht da war, das ganze Leben von ihr quasi.
Vater, ja. Du warst nie für mich da. Nie warst du... Entschuldigung.
Das Engel weinen,
genau, aber
Engel
was du nämlich aber sagst, du hast ja das beschrieben, und an der Stelle sind wir schon eine Dreiviertelstunde im Film, oder sowas
ja,
kann
ja.
man sagen. Und meiner Meinung nach ist dieser Film auch in 3 Akte aufgeteilt. Ich glaube, es gibt auch so eine Akttheorie, die ich nicht kenne. Also die werde ich mich vielleicht mal drum belesen, damit ich nicht so dumm rumstammel wie genau jetzt gerade. Aber meiner Meinung nach sind die Akte, Dom Hemingway kommt aus dem Knast raus, ja, versucht das Geld zurückzukriegen, ist ein Hardcore-Motherfucker, kriegt die Kohle, alles ist cool. Bam, Schnitt, er hat kein Geld, versucht sich wieder als Safe-Cracker, versucht einen Job zu kriegen und das dritte
Bruno?
So am Ende, das dritte ist, er, jetzt wird's emotional, er versucht wirklich, wieder für seine Tochter da zu sein. Also wir haben schon.
Seine Tochter ist ja auch so ein bisschen ein Safe, den er knacken muss. Ne?
Oh.
Ja, das ist schlecht.
Oh. Heftige Shit.
Und sie hat, ja, sie hat ein Kind und einen Freund und, Der Freund ist, glaube ich, Afroamerikaner. Ich weiß aber nicht genau, die, da sind vorher noch ein paar andere Afrikaner und die sagen, aus welchem Land, glaube ich,
Senegal. Er kommt.
Ich weiß es nicht mehr genau. Ist es wirklich aus dem Senegal?
Ja.
Okay, weil am Anfang gibt es der Film fängt an mit einem Monolog von Dom Hemingway. Wir sehen Jude Law, der den verkörpert, im Knast stehen. Er kriegt gerade einen geblasen. Du siehst aber nur den Oberkörper und er hält einen Monolog darüber, wie geil sein Schwanz ist. Auch mit der Zeile, my cock could save small Somali children. And they should give it a Nobel Peace Prize. Und ich finde es ganz lustig, weiß aber nicht, ob das der innere latente Rassist von mir ist, der Leute aus Somalia und aus dem Senegal miteinander vergleicht. Aber ich finde es schon lustig, dass sein Enkelkind quasi ein afrikanisches Kind ist und er vorher sagt, dass sein Schwanz afrikanische Kinder retten könnte. Und er auch versucht, für dieses Kind da zu sein. Das will ich nochmal kurz angemerkt haben.
Ja, nee, gut, dass du es angemerkt hast.
Das war, ich glaube, das ist das Wichtigste an diesem Film.
Ja, ich meine, ich finde aber im Prinzip, weiß ich nicht, reicht die erste Szene so ein bisschen auch schon, um den ganzen Film so ein bisschen zu beschreiben. Nicht, was die Handlung angeht, aber im Prinzip ist es so, weiß ich nicht, für mich ist das, fühlt sich nicht an wie ein Film, sondern einfach wie ein Theaterstück irgendwie. Ja. Und wie soll ich sagen, eher so eine, weiß nicht, Horst, wie hast du es vorher?
Und das ist das erste Bier von Dr. Logo.
Dr. Paulus Metal Egg.
Dafür brauchen wir auch einen Sound übrigens. Ja.
Ne? Bieralarm. Vielleicht so ein Plop oder Bieralarm.
Stimmt, ja.
So eine Sirene oder so wäre gut.
Ja. Also ich habe gesagt, eine Character Study habe ich das
gemacht. Character Study, exakt, genau. Das, ich glaube, diesen Begriff hast du auch zum ersten Mal überhaupt verwendet in dem Zusammenhang. jedenfalls, worauf wollte ich noch? Naja, keine Ahnung, es ist so ein bisschen der Film, weißt du, man feiert halt Jude Law ab und er zeigt halt, dass er ein geiler Schauspieler sein kann, abseits irgendwie seiner typischen Rollen, irgendwie des weichgespülten, wie soll ich sagen, Frauenhelden, wie zum Beispiel in, wie heißt dieser Film, wo er irgendwie eigentlich nur irgendwie Frauen abschleppt, was ja nicht alle, in denen er mitgespielt hat, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Alfie oder so, glaube ich, ne? Ja. Ich hab auch gerade, kennt ihr nicht, wie meint? Na gut, ja. Das nennt man Recherche.
Das nennt man Recherche, okay. Das werde ich mir merken. Ralfi oder Alfi? Kommt der auch vom Planeten Melmark eigentlich? Ihr spielt die ganze Zeit Jingles ein, aber werden die bei euch aufgenommen? Sonst muss ich die nämlich...
Ja, die werden bei mir aufgenommen.
Dr. Locos Mobiltelefon spielt verrückt.
ein Handy außer Rand und Band. So, das Ding ist, was du sprichst ja das genau schon an. Der Film handelt davon, dass oder der Film repräsentiert, dass Jude Law jetzt mal so eine Rolle spielt. Das ist dieser typische, jetzt zeige ich aber auch mal, dass ich auch mal ein anderes spielen kann, auch mal einen Bösen spielen kann oder sowas. Das hat man ja bei vielen Filmen. Und Jude Law versucht eben, dieser krasse Gangster zu sein. Es gelingt ihm meiner Meinung nach auf eine Art gut. Also ich finde, er macht es gut, das hängt meiner Meinung nach nicht an Jude Law, dass der Film nicht ein besonders guter Film ist. Der kriegt es gut hin, krass drauf zu sein. Meiner Meinung nach aber schlägt der Film immer so ein bisschen daneben. Die Gags und die Sachen, die er sagt, sind ein bisschen gezwungen lustig und cool English Black Comedy. Als hätte jemand eine English Black Comedy gesehen und gesagt, das machen wir jetzt auch. Und es ist so ein Film, wenn du im Kino bist, dann lachen die Leute an den Stellen, wo man lachen soll. Aber wenn du den alleine guckst, dann lachst, findest du das nicht so lustig. Da sind manche Sprüche sind ganz cool, aber es gibt halt auch so Sprüche wie zum Beispiel, wir haben ein paar aufgeschrieben, sagt einer, you look good, Dom, und dann sagt er halt, yeah, I'm a handsome fucker. Und das sind so Sachen, weil ich verstehe irgendwie so, was der Gag sein soll, oder a rat's a rat and a tit's a tit. Ja, so weiß ich, so irgendwie nett das gemeint. So
erzwungen
mag ja, so, irgendwie. Das ist das genau das Problem,
Man muss aber, finde ich, auch dazu sagen, dass es zwar diese Szenen gibt, aber es hat noch den, man hat den Vorteil, dass man wenig versteht von dem, was er sagt. Insofern.
Ist es so? Ich weiß gar nicht, ob das so, ohne jetzt irgendwas raushängen lassen zu wollen, so, ich fand das aber, wenn ihr wisst, was ich meine.
Also ich finde es gerade in so Szenen, wo mehrere Leute drin waren, fand ich es teilweise einfach
insgesamt. Also ich würde nicht, ich sag mal so, ich würde auch nicht sagen, dass ich da alles verstanden habe, definitiv nicht, nee. Also weil er dafür einfach nicht beschissen redet, so, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Also man fällt alle Sachen, die man verstehen muss, um den Film, also für die Story, so, die versteht man auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht Absicht, dass der Rest dann halt, da wo es nicht so wichtig ist, so teilweise nuschelt er sich schon gut einen ab, auf jeden Fall.
Weil du sagst, wo es um die Story geht, ich finde, wir haben die Story quasi gerade beschrieben, aber so eine richtige Geschichte hat der Film meiner Meinung nach nicht so ganz. Also ich habe ganz oft da gesessen und gesagt, okay, warum ist das jetzt wichtig, sind wir schon, hat die Handlung schon angefangen? Also er versucht jetzt sein Geld zurückzuholen, klar, aber ich finde, da wird nicht so richtig Spannung aufgebaut. Und vor allem, ich finde, es diese Sache, wo er diesen Safe knacken muss, also es gibt später die Szene, dass er bei einem Nachtclub-Besitzer einen Safe knacken will, um wieder einen Job zu kriegen, was ja eine ganz kleine Sache ist, die wird quasi aufgebauscht als so eine Klimax im Film, mit dem schrecklichen Gag, dass er mal die Katze gekillt hat von diesem Typ, was 75 Mal wiederholt werden muss und beim ersten Mal schon nicht lustig war.
Also und, ich habe da gelacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe, glaube ich, bei einer der Sachen auch gelacht, aber das finde ich halt so, der Film ändert immer ein bisschen rum und ja, weiß ich nicht, wird dann sehr cheesy zwischendurch wieder und ich finde, versucht so auf vielen Hochzeiten zu tanzen, schafft's nicht ganz, meiner Meinung nach.
Ja. Ich finde hier, wo ist das, glaube ich, das steht ja auch, ist jetzt auch, ne, das nennt man auch wieder Recherche, auf jeden Fall, weiß ich nicht, hier der Kommentar, der auf Rotten Tomatoes dazu zu finden war, einfach Jude Law is clearly having fun in Dom Hemingway's title role, but viewers may find this purposely abrasive gangster dramedy isn't quite as enjoyable from the other side of the screen. Und das ist irgendwie genau der Punkt. Das ist irgendwie ein ganz, der Film ist irgendwie ganz okay und hat aber, glaube ich, geht aber in der Bewertung auch konstant nach unten, zum Beispiel bei IMDb, weil es halt so ein bisschen Gewichse ist einfach so. Es ist halt irgendwie, glaube ich, ganz cool alles. Man kann das sich auch irgendwie angucken, weil es funktioniert schon, aber weiß ich nicht, jetzt weiß ich nicht, schon auf jeden Fall mehr als fader Beigeschmack, trotz guter Schauspieler, so.
Ja, und ich meine, diese Art Charakter ist ja auch nichts Neues, so dieser London-Gangster-Typ, irgendwie hahaha Cockney spricht und Leuten auf die Fresse gibt.
Ich habe auch gerade irgendwie vor 3 Tage vorher das letzte Mal Bube, Dame, König, Gras geguckt, also irgendwie hatte ich da jetzt auch war ich auch schon bedient, was das angeht, muss
ich sagen. Bei Trainspotting gibt es auch diesen einen Charakter, der so das super Arschloch ist, ne? Habt ihr den Film gesehen?
Ja.
Da finde ich aber, und das ist so ein bisschen mein Problem mit Dom Hemingway, ist bei Trainspotting zum Beispiel, kauft man es den Leuten noch so richtig, richtig stark ab, dass sie wirklich diese Menschen sind. Und ich finde bei Dom Hemingway, es liegt nicht an Jude Law, aber man merkt, dass es eine Rolle ist, die so geschrieben ist, um krass zu sein. Und dann kommen zwischendurch so Szenen mit ihm und seiner Tochter, die sind dann super emotional. Und es hat so ein bisschen so einen Hollywood-Touch immer wieder, finde ich. So, dass man so merkt, es soll jetzt so sein, aber man müsste sich entscheiden vielleicht für eine von beiden Sachen. Bei The Wrestler zum Beispiel, das auch eine ähnliche Thematik hat an manchen Stellen, hat es besser geklappt. So hat man Mickey Rourke das gut abgekauft, dass er irgendwie genau das ist. Und ich fand so, da die Comedy oft over the top auf eine Art war oder dann auf einmal total auf die Fresse, konnte ich da manchmal die emotionalen Momente wieder nicht richtig verstehen und so weiter. Also der hat nicht die ganz kohärente Stimmung so geschafft, dass ich mich wirklich interessiere.
Nee, absolut nicht. Also das ist genau das Ding. So, der hat man irgendwie dann irgendwie alles gewollt und wollte dann irgendwie auch in allen Bereichen ernsthaft sein oder alle auch, also wie soll ich sagen, ernstzunehmend sein. Also irgendwie witzig, traurig und irgendwie auch aggressiv und brutal, aber das funktioniert halt irgendwie so nicht. Also dafür ist er auch zu comichaft, also diese Figur Dom Hemingway, finde ich. Irgendwie das ist irgendwie, weiß ich nicht,
ja, gut, aber das
irgendwie so ein Kind mit grellen Farben irgendwas irgendwo hinklackst, so keine Ahnung, weiß ich nicht.
Aber also, das war ja schon auch gewollt, oder? Also das ist
ja sicher.
Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Szene, wo sie diesen Autounfall haben, da ist ja dann auch ganz klar, also wie sie dann da alle durch die Luft fliegen, halt stilisiert einfach.
Nee, ja, aber das ist halt auch
wirklich... Fand ich eine coole Szene, muss ich sagen, wie sie durch die Luft fliegen. Fand ich gut gemacht.
Ja gut, was ist denn... ja, gut.
Dr. Snip, sag mal was zu dem Film. Mir wurde zugetragen, dass du eine Bereicherung für diesen Podcast bist und man nicht gerne noch mehr hören möchte. Du hast noch gar nichts gesagt.
Ich habe noch gar nichts gesagt, ja. Ich fand den Film als Black Comedy gut. Ich fand Jude Law und vor allem die Dynamik zwischen Jude Law und dem zweiten Hauptcharakter irgendwie lustig anzugucken. Allerdings muss ich sagen, ich hatte mehrere Bier und ein paar Whisky drin.
Das hat auf jeden Fall geholfen, also dem Film. Und
das hat echt geholfen, weil ich fand den von Anfang an konnte ich immer mal wieder kichern und lachen und hier und da.
Okay, ja gut.
Aber ich dachte, dass es ein ganz anderer Film wird. Ich dachte, dass das... wie wir es auch in den letzten Wochen schon hatten, einen One-Last-Job-Film wird. Und er nochmal ein Safe knacken muss und dann irgendwie, dass es mehr so eine
Action-Comedy
ist. Ja, und dass er halt dann irgendwie dann die Alte, die mit seinem Geld abgehauen ist, irgendwie dann jagt oder sonst was, durch die Unterwelt, wie auch immer, aber am Ende passiert dann tatsächlich nichts. Also das ist ja so in diesem Film. Also dass es ja dann nur noch um seine Tochter geht und um die persönlichen Beziehungen, und da war ich irgendwie enttäuscht, weil ich finde, man kann mit diesem, wenn man den Charakter schon so übertrieben karikiert, dann kann man den auch übertrieben dummen Scheiß machen lassen.
Und das ist ein sehr guter Punkt.
Ich möchte ernst werden und mein,
weiß ich nicht. Ja, ernst werden der Vollständigkeit halber war so ein bisschen irgendwie mein Gefühl.
Ich
so,
fand, weiß ich nicht, Anna. Ich fand eben auch, dass es, das habe ich mir noch überlegt, dass es so ein bisschen ist, er ist wie ein Actionfilmheld ohne Actionfilm drumrum. Also er ist so ein typischer, coole Sprüche machender, auf die Fresse boxender Kerl, aber es gibt nicht die Szene, wo er mit einer Knarre irgendwo reinrennt und krassen Scheiß macht. Er springt mal über die Bar so, er haut mal einem in die Fresse, er haut einen Safe aus der Wand mit einem fetten Hammer, aber ja, genau, also das fehlt so ein bisschen. Hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, diese Läuterung, ne? Und die Tochter. Ist die Frage, ob man sich damit nicht was verspielt hat, was man eher hätte aufbauen sollen, wenn Jude Law diese Rolle spielen will, warum macht man es dann nicht ganz krass? Oder warum macht man das Drama nicht stärker, ne? Eine von beiden
Sachen. Ich muss halt sagen, mich interessiert so ein Film, aber auch eigentlich überhaupt nicht so ein Drama. Weißt du, wenn so es interessiert, mir hätte mich interessiert, wenn es eine reale Person gewesen wäre, aber so, den fiktive Person mit seiner, oder Safe-Knacker mit seiner Tochter hat, das ist für mich irgendwie nicht so interessant, muss ich auch einfach ehrlich sagen.
Aber bei The Wrestler hast du ja sowas Ähnliches, ich fand es da auch sehr cheesy und ich bin den Film ein bisschen überhyped, aber fandst du es da auch? Weil das ist ja auch so, ein alter Wrestling-Star versucht wieder mit seiner Tochter
zusammen. Ja, aber das war halt nicht so albern irgendwie.
Genau, das meine ich ja, also das ist ja das, ne? Also würdest du, wenn es genau ernsthaft wäre, schon auch gucken, ne? Weil wenn die Schauspieler gut sind und das Writing gut ist, dann
absolut, ja. Also ja gut, das klang jetzt vielleicht ein bisschen zu absolut. Das war im Prinzip dann der Punkt, ja. Es war dann hier zu albern, ja, für mich. Und zu irgendwie, genau wie du halt gesagt hast, so, ja, yeah, I'm a handsome fucker. So, ja, okay, pff, weißt du.
Fand ich auch auf jeden Fall. Zieht sich auch ein bisschen, meiner Meinung nach. Also Szenen ein bisschen lang ausgereizt manchmal.
Ja, aber ich finde schon, also, dass sie schon vieles richtig gemacht haben, den nur 90 Minuten zu machen.
Ja, das ist super. Weil ich bin aber sowieso der Fan. Ich meine, ich finde, jeder Film sollte nur 90 Minuten lang sein. Ich weiß immer,
weiß auch nicht, was es ist. Du hast wohl noch nie Der mit dem Wolf tanzt gesehen.
Oh, doch.
Oder wieso geht der auch nur 90 Minuten?
Naja, man kann, also ich habe mir so eine eigene Version zusammengeschnitten, die so ungefähr drei Minuten lang. 90 Minuten
Tatonka.
Ja, drei Minuten lang. Tatonka. Buffalo. Tatonka. So
ist das. Und Kevin Costner einfach in die Ferne guckt. Wahrscheinlich zwischendrin. Ja, ich wollte ja die neue Kategorie einführen, ob der Film den Bechdel-Test besteht, für die Hörer, die nicht wissen, was das ist. Und
was lesen.
Aber, die Feministen horchen jetzt auf, andere denken so, oh nein, Feministen-Scheiß.
Du glaubst nicht, du denkst, dass erstens zwei Fehler, Christian. Du denkst, dass Feministen unseren Podcast
hören. Bieralarm.
Oh fuck, Bieralarm.
Oh, warte. Ah, verdammt, Augenblick.
Es dauert so lange.
Ja, das macht Spaß. Was? Das kommt ja wirklich wie bei Stefan Raab, perfekt. Eingebunden. Ich denke, das für mich ist unser Podcast. Nein, natürlich ist es nicht der Fall. So, der Bechdel-Test ist ein Test, der nicht unbedingt sagen soll, ob der Film feministisch ist oder nicht, aber es geht quasi darum, wie Frauen in Filmen dargestellt werden. Der Test ist ganz einfach. Gibt es in dem Film eine Szene, in der zwei Frauen sich unterhalten und über was anderes reden als ein Mann? Und viele Filme bestehen diesen Test nicht nur nicht, sondern haben nicht mal zwei Frauen. Und wenn die zwei Frauen haben, dann unterhalten die sich nicht im Film. Hingegen Männer, die sich über irgendwas unterhalten, gibt es in jedem Film. Und ich finde es einfach nur mal lustig zu sehen, dass auch so die, wirklich meine absoluten Lieblingsfilme, fast keiner diesen Test besteht. Und auch Dom Hemingway, meiner Meinung nach, besteht den nicht. Es gibt nicht...
Dom Hemingway auf keinen Fall.
Nee.
Es gibt Frauencharaktere, aber...
Die treffen sich nicht.
Ich finde, dass die Tochter von Dom Hemingway, das haben wir noch nicht gesagt, haben wir vorher kurz gesprochen, die wird ja von der Schauspielerin von Daenerys Targaryen aus Game of Thrones gespielt. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich fand, dass die das in dem Film und Dom Hemingway richtig gut gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass sie eine gute Schauspielerin ist nach Game of Thrones. Also sie spielt wahrscheinlich Daenerys Targaryen oder Khaleesi tatsächlich so, wie es gespielt werden soll. Weil ich fand es immer so ein bisschen flach.
Aber ja, absolut. Ja. Ich finde auch bei Game of Thrones finde ich die auch ziemlich farblos
und
Banane.
Und da war sie aber gut, fand ich, in Dom Hemingway. Also hat sie auch alles aus der Rolle so rausgeholt.
Ich fand das auch gut, ja.
Ja, absolut.
Mir ist sie nicht aufgefallen, also die Rolle meine ich, weil mich irgendwie der Teil des Films nicht mehr interessiert. Ja.
Da warst du schon.
Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Alles klar,
aber ich gebe aber wohl zu, dass sicherlich ein paar Pilsetten und irgendwie noch eine irgendwie Schnapsulierung sicherlich im Film irgendwie helfen kann.
Ich glaube auch.
Zu beeindrucken.
Ich glaube, Dr. Loco braucht einen Spin-off-Podcast, der ein paar Pesetten und Schnapsulierung heißt. Nur einfach betrunken auf dem Klo und sich beim Quabbeln
und aufhört. lustige Handy-Effekte dann immer reinmischen und selber laut lachen. Alles klar, dann können wir ja mal kurz. Ich würde, also der Film ist seit Donnerstag im Kino und wir können ja mal kurz eine Runde machen mit dem IMDb-Rating, wobei ich immer finde, so ein eigenes IMDb-Rating, ich bin härter als die IMDb. Nee, weil ich denke, dass es blöd ist, wenn man sich so bei 7 für einen okayen Film bei 7 einpegelt. Ja, das ist ja nicht die Mitte. Die Mitte ist 5. Und ich finde so, okay, sollte eigentlich
5-6 sein.
Ja, aber Mitte ist 5,5.
Wer IMDb kennt, weiß, dass 6 die Mitte ist. Weil alles, was unter 6 ist, ist halt nicht schaubar.
Genau, einfach. Aber ich finde halt, wenn man selber wertet, muss man so ein bisschen gucken. Aber wir können meinetwegen, können wir rumgehen. Ich weiß auch nicht, ob das, eigentlich ist aber auch schwachsinnig, oder? So eine Punkte zu vergeben.
Ach, keine Ahnung, das ist ja nur aus Jux. Ja, also man kann, ja, komm, also ich sag, ich gebe dem also, halt 6,5, so,
ich, fertig.
Und ich sag, das ist ganz kurz mit dem Prädikat, wenn man mal irgendwie, das ist so ein Film, den man sich, früher hätte man zumindest getan, den man sich, wenn man gerade irgendwas gucken möchte, Samstagabends oder Freitagsabends sich aus der Videothek ausgeliehen hätte, so, finde ich. mit einer Tüte Chips passt schon, irgendwie.
Ja, ich würde ihm, angetrunken eine 7 vielleicht geben. Nüchtern habe ich ihn noch nicht gesehen, aber vermute ich mal eher eine 6.
Okay.
Ich wäre auch bei einer 6, aber als kurzweilige Unterhaltung nicht unbedingt schlecht, der Film.
Ja, ich wäre bei 5, würde ich sagen, aber das Ding ist, das IMDb-Problem ist aber auch, dass man die Filme dann miteinander vergleichen muss. Und wenn ich jetzt überlege, was ich Out of Fairness und anderen Sachen gegeben habe. Nee, der ist schon solide, aber 5, also wenn er, bei 6 muss ich mich nicht gelangweilt haben in dem Film, ist so meine eigene Wertung. Das habe ich auf jeden Fall bei Dom Hemingway zwischendurch. Und das ist schon mal eine Sache so,
was ich. Aber dann musst du wirklich nachher nochmal gucken, was für andere Filme so 5 Punkte haben bei IMDb, weil das ist halt nicht anguckbar.
Okay, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch genau, also ich das stimmt schon, aber ich denke immer, wenn ich Wertung gebe, dann also es macht natürlich keinen Sinn, weil wenn ich in IMDb bin, dann muss ich eigentlich so bewerten wie andere. Aber ich denke, wenn ich alles bei 7 mache, dann gebe ich halt allem eine 7. So, also das heißt, ich muss halt irgendwie ja gucken, dass man die Skala ein bisschen weiter nach unten macht, weil sonst sind da alle Sachen, die so schon ziemlich geil sind, irgendwie eine 8.
Und nee, das ist ja der schmale Grat, liegt, man muss ja wirklich
egal.
5.
Schreibgespräche. 5.
Und 5 Sätze. Du hast keine Ahnung von Film und Bewertung.
Tatsächlich auf IMDb hat er auch 6,3. Also ihr seht schon, wir sind genau auf dem Zahn der Zeit
unterwegs. Denk, das Rad dreht sich weiter und wir mit ihm.
Das ist sehr gut.
Das ist dann mein Spin-off-Podcast, heißt Auf dem Zahn der Zeit. Und geht um neue Entdeckungen in der Zahnarzt.
Zahnmedizin. In der Zahnarzt. Vielleicht ist das ein Grund, dass das der Podcast noch nicht existiert. Willkommen zur Vorstellungsrunde. Aber
ganz kurz, das Ganze in einem Setting deiner Postwelt-Welt.
Stimmt, wir zitieren schon alte Podcasts. Willkommen zur Vorstellungsrunde, aber diesmal stellt nicht jeder eine Sache vor, weil wir uns so ein bisschen abgesprochen haben, worüber wir reden. Das sind 2 Themen und das erste dieser Themen ist, und ich sage es immer wieder gerne, Turn, the untold story of America's first spy ring. auf AMC.
Ich dachte immer den Spy Ring. weiter.
Gibt's so eine Yps oder was?
Ja, eben. Das ist aber auch schon wieder ein alter Podcast zitiert.
Ja, das ist schrecklich. Ja. Wir sind so selbstreferenziell.
Wir drehen uns im Kreis.
Was?
Turn ist eine neue Serie, die auf AMC jetzt immer sonntags kommt. Bis jetzt sind 2 Folgen gelaufen und sie geht um den Culper Ring. Jetzt kannst du wieder in den Gag bringen, dass der Culper Ring ist in der Mickey Mouse erschienen.
Ich dachte, das wäre ein Verhütungsmittel.
Das hätte ich jetzt auch. Und da geht es quasi darum, um die erste große Spionageeinheit, die es jemals gab, unter George Washington. Und erzählt quasi diese Story, spielt zur Zeit der amerikanischen Revolution, da ihr beide ja mal Englisch mitstudiert habt, könnt ihr uns ja mal ein bisschen dieses Hintergrundsetting dieser Serie kurz erklären?
Ja, also sie spielt 1776, so viel kann ich schon mal sagen, und es geht also gerade so ein bisschen darum, die Amerikaner gegen die Briten um eine Unabhängigkeit.
Und Krieg.
Bitte?
Nichts. Schon gut.
Und es ist jetzt also, die Briten haben gerade Long Island wieder besetzt und New York City zurückgewonnen irgendwie, und darum geht es. Also es geht um Unabhängigkeit. Krieg.
Du strotzt vor Wissen, zum Glück hast du das mal studiert. Das wüsste ich jetzt überhaupt nicht.
Traust du dich überhaupt nicht dazu melden? Die anderen da nicht an deinem Licht erblinden?
Was noch wichtig zu wissen ist, finde ich immer,
es spielt Schauspieler.
Sich zu merken, welche Jacke wem gehört.
Das stimmt, das ist wieder für Dumme gemacht. Blau sind die Patriots, sind
die Amerikaner
und die Redcoats, die, die Briten.
Genau. Ja. Und die Briten haben New York eingenommen.
Ja, die wohnen da.
Ja, das ist schön. Für die Briten.
Alles.
Na gut, lass uns doch weiter, lass uns aber weitermachen.
Also, das reicht ja auch als Abraham Setting, oder nicht? Woodhall. Und der wird tatsächlich doch von Jamie Bell gespielt, wie ich das schon im unserem gemeinsamen ersten
Podcast er wird von Billy Elliot gespielt, das ist schon vollkommen richtig.
Das stimmt. Meine,
du drehst das immer durcheinander.
Und er ist ein Farmer und gerät quasi zwischen die Fronten und wird zum Superspion angeblich ausgebildet. In den ersten zwei Folgen kann man es noch nicht richtig sehen. Und was die Serie verspricht, und das finde ich ganz interessant, ist, dass quasi in einem historischen Setting, was es wirklich gegeben hat, so die Geschichte der Spionage aufgedröselt wird. Also da werden auch so viele Tricks und Kniffe, Trick 17, den der Spionagewelt existiert, dann erklärt, wie die überhaupt erfunden wurden und wie diese ganze Intelligence, die ja heute jeder Staat hat, quasi ins Leben gerufen wurde. Das finde ich ganz interessant. Ich finde, die Serie ist gut gespielt von den Schauspielern und du kriegst nicht, es gibt nicht Mr. Exposition, jemand, der kommt und dir die ganze Geschichte erklärt, sondern du erlebst es, du wirst quasi direkt reingeworfen in diese Welt und musst erstmal klarkommen. So ein bisschen vielleicht auch wie der ersten Staffel Game of Thrones. Ja. Was für mich relativ schwierig ist, weil ich habe im Internet dann oft gelesen, bei Reddit zum Beispiel, ist echt eine super Quelle, wenn man Serien neu guckt und verstehen will, was abgeht, dass alle sagen, ja, da weiß ja eh jeder, was passiert und sowas. Und klar, die Amis wissen das, weil die es in der Schule gelernt haben und so weiter. Ich hatte das nicht, glaube ich, und deswegen musste ich mich da erstmal zurechtfinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr direkt gecheckt habt, wer genau die Fronten sind, wer da wer ist und so weiter.
Also ich fand das eher verwirrend auch am Anfang. Also
ja,
ich habe da nicht zu 100% durchgestiegen.
Ich finde es ging, aber ehrlich gesagt, also so.
Ich musste kurz klar.
Du hast das ja auch studiert.
ich musste kurz klarkommen, weil als sie da in New York sind am Hafen mit diesem komischen, was ist das? Das ist doch so ein Hired Gun, der damit sich mit diesem Engländer trifft und da.
Queens Ranger ist das.
Oder Queens Ranger so, aber irgendwo hatte ich dann das irgendwo verwechselt, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, dass er da irgendwie, weiß ich, Mercenary-mäßig unterwegs ist. Aber es ist Quatsch, ist ein Queens Ranger gewesen. Genau, deswegen hatten sie ja überhaupt den identifizieren können anhand dieses Hutes.
Richtig.
Genau. Jetzt, aber da sieht man auch, okay, man kann sich auch ein bisschen in die Irre führen lassen durch diese ganze Scheiße, die man da sieht.
Auf jeden Fall.
Ist aber alles cool, wenn ich da vielleicht schon so weitergehen kann.
Ja.
Mir hat das auch ganz gut gefallen. Ich hab das irgendwie relativ spät nachts noch geguckt, aber hatte auch erst gar keine so richtige Lust auf eine neue Serie, aber irgendwie hat es mich dann doch relativ schnell irgendwie gegriffen, irgendwie, weil ich mochte das alles, wie das da aussieht, die Schauspieler cool. Und ich mag das auch, dass der Film jetzt nicht, da geht's im Prinzip gleich los. Also ich meine, das dauert 5 Minuten, dann fällt mal das erste Wort irgendwie, da sind irgendwelche Spione am Werk. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool. Also die gehen da, also ohne über loszugehen, startete die Serie los. Und das finde ich cool. Und hat mir so auch gut gefallen. Und ich gucke mir auf jeden Fall auch nochmal die nächsten Folgen an, denke ich. Also
Ich würde auch sagen, also vor allem, also in Anbetracht der Tatsache, dass das eine Pilotfolge war, fand ich es schon richtig gut, ehrlich gesagt, weil die echt oft schwierig sind, halt, weil man nicht so genau weiß, wer wer ist und was jetzt nun überhaupt los ist und so. Und dafür fand ich, war es schauspielerisch schon richtig gut. Also hat richtig gut funktioniert. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall auch zumindest mal die zweite Folge antun. Also, und es kann schon gut sein, dass es gut wird, einfach. Also bin ich mal gespannt.
Was ich ein bisschen too much fand teilweise, das hatte so ein bisschen sehr was Kostümfilmmäßiges, ist, dass der Soundtrack mega heavy und Hollywoodmäßig ist teilweise und einem echt in die Fresse schlägt.
Ja.
Und aber ich weiß noch nicht, ob mich das langfristig stört. Ich find's erstmal irgendwie cool, dass da so viel Soundtrackmäßig passiert. Also mega fett Streicher, Orchester und hast du nicht gesehen? Finde ich eigentlich auch mal ganz schön irgendwie. Das ist ja doch sehr filmisch, sage ich mal.
Ja.
Also und das irgendwie finde ich das auch ganz cool. Soundtrack hat irgendwie Marco Beltrami gemacht, der auch zum Beispiel den Soundtrack für Snowpiercer gemacht hat und der auf jeden Fall und auch zum Beispiel 310 to Yuma oder Max Payne so als irgendwie nur ein paar Titel zu nennen oder halt. Aber der ist mittlerweile ziemlich groß am Start auch irgendwie, also der macht irgendwie alles fette irgendwie nur noch. Und ja, aber das nur by the way ist ja egal. Christian
und das zweite, ne? Das zweite, Dr. Eckhart 1.
Ja.
Was denn? Ich soll was sagen?
Darf ich was sagen?
Du wolltest was sagen,
ja. Ich möchte was sagen. Ja, ich fand die Serie echt gut. Und ich finde, diese Pilotfolge macht einfach verdammt viel richtig. Einfach nur von einem, als Pilotfolge, die Rolle einer Pilotfolge. Sie fixt dich an am Anfang mit Action, ein bisschen Blut und dann eine kleine Verfolgungsjagd. dann stellt sie die Charaktere gut vor und dann geht es halt auch direkt in die Thematik rein mit dem Spionagering. Und ganz am Ende ist ja das Wichtigste, hype sie dich nochmal richtig für die nächste Folge.
Ja.
Mit einer richtig guten Szene. Und wo es dann tatsächlich dann richtig losgeht und man weiß, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall direkt mit einem Knall weiter. Also einfach so von der Struktur dieser Folge her macht sie einfach verdammt viel richtig. Oder sogar alles richtig, könnte man sagen. Allerdings, also auf dem Level eines Spionagefilms oder Serie finde ich es richtig gut. Allerdings dieses Historiendrama-mäßiges, das kommt mir irgendwie zu kurz, weil klar tragen die irgendwie rote und blaue Jacken, aber das ist so auch so ziemlich alles, oder? Also ansonsten ist das nur ein relativ normales dörfliches Setting und es kommt nicht so ganz dieses Krieg rüber, Unabhängigkeitskrieg, Briten gegen Amerikaner, es geht um die Zukunft einer Nation, so, also diese, das ist mir alles noch ein bisschen zu dünn,
muss
ich sagen, auf dieser Ebene. Aber das kann ja auch noch kommen, also. Das ist meine Meinung.
Das verstehe ich auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist noch nicht ganz klar. Aber natürlich sind wir auch da zwischen den Fronten in diesem Dorf, ne, in dem es spielt. Also da ist ja so, dass es auch viele, so ein bäuerliches Setting ist. Und nicht jeder steht wirklich auf einer Seite, sondern viele, wie das wahrscheinlich auch oft in der Historie eben ist, bei solchen Ereignissen, macht erstmal sein Ding weiter und will nicht direkt auch natürlich aufmüpfig werden, weil das ja von den Briten da regiert ist. Und das, genau da sehen wir auch die Hauptperson eigentlich, ne, die auch nicht direkt eine Seite wählt und jetzt so langsam zwischen die Fronten geht. Ja. Ich finde, was du sagst, das stimmt mit der, das ist auch schon vorhin meinte, mit der Exposition. Ich hasse das oft in Filmen, wenn mir die Geschichte erklärt wird 5 Minuten vorher, so für die Dummen. Das ist natürlich an sich gut als Zuschauer und ich habe ja gesagt, ich war ein bisschen verloren. Andererseits ist es so, und ich meine, finde auch, dass die erste Folge, zum Beispiel Game of Thrones, das perfekt macht, ist, du kannst dir diese Folge dann auch nochmal angucken irgendwann und erkennst dann später wieder Sachen. Also das ist halt, das Universum ist reich und wird dir aber nur in Nebensätzen erklärt oder in Dingen, die du erkennen kannst. Und du wirst nicht für dumm gehalten, dass dir alles erklärt werden muss. Das heißt, man merkt so ein bisschen, okay, hier ist wirklich was, das hat das Fleisch so hinter diesem Produkt, weißt du? Also du siehst richtig, dass da tatsächlich was passiert ist und was dahinter steckt und es nicht total billig ist. Und ich finde auch vom Look haben sie das gut gemacht, also es sieht genug dreckig auch aus für die Zeiten. Das hasse ich nämlich bei so manchen Sachen. Ich weiß nicht, ob Pride and Prejudice ein gutes Beispiel ist, aber ich finde Great Gatsby ist zum Beispiel ein ganz schreckliches Beispiel, dass oft bei so Historiensachen oder auch im Hobbit 2, die laufen durch die Landschaft, aber es sieht viel zu clean aus die ganze Zeit und das hasse ich, weil zum Beispiel der erste Herr der Ringe, die Trilogie hatte diesen dreckigen Look noch und das finde ich gut. Das machen die da auch gut bei Turn,
finde ich. Das war auch so ein bisschen das, was hier auch ganz gleich zu Anfang meiner Aufmerksamkeit da auf sich gezogen hat, eben genau, was du sagst, immer dieses dreckige, also einmal optisch und irgendwie auch vom Feeling her, als dann diese Queen's Rangers da im Wald hocken an ihrem Kacklagerfeuer, der eine da rumrennt und die, weiß ich nicht, die Leute nochmal irgendwie dann nochmal auf die Nummer sicher geht, dass sie auch die Toten auch wirklich tot sind und den er irgendwie nochmal piekt mit seinem Bajonett. Das fand ich schon atmosphärisch auch irgendwie ganz cool und das genau eben dieses Dreckige und eben was ich auch verbinden würde, auch mit so ein bisschen dem Leben, sag ich mal, vor ein paar hundert Jahren. Das war halt nicht so clean, wie es hier ist. So, weil die Leute haben halt irgendwie anders gelebt, logischerweise.
Und es gab in Eingängen von Krankenhäusern noch nicht diese Desinfektionsspender.
Ja, aber sonst war alles gleich.
Ja. Und das ist der einzige Unterschied.
Ja. Aber meiner Meinung nach ja auch eine gute Serie, ein guter Tipp, kann man sich mal angucken. Und es ist auch ein Setting, was vielleicht für die Amerikaner ausgelutscht ist auf eine Art, aber es wird nicht so oft gemacht. Also es gibt wenig jetzt sehr bekannte Filme, also ein paar bestimmt, die zu der Zeit spielen, aber jetzt das ist nicht ein Setting, was sehr oft gewählt wird. Und im letzten so popkulturellen Gedächtnis habe ich das wegen Assassin's Creed 3. Das hat ja auch zu dieser Zeit gespielt. So, und da ist mir das nochmal so ins Gedächtnis gekommen. Und das finde ich deswegen ganz angenehm. Also ich finde es ganz cool, sowas zu verbinden, ne? Diese Spionagesachen mit einem historischen Setting. Und bis jetzt kann man sagen, haben sie das gut gemacht.
Ja. Ja. Und irgendwie dann zwischendurch nochmal so eine Minute Musketen-Action fand ich auch ganz fett gemacht alles irgendwie. Das gefiel mir auch ganz gut, sag ich mal so. Keine Ahnung.
Genau.
Also einfach, wie sie das inszeniert haben, weil, weiß ich nicht, vermeintlich irgendwie, wenn man, weiß ich nicht, kennt man es aus anderen Filmen, dann ist so, ich mal 17. Jahr oder 18. Jahrhundert, ist das ja alles ein bisschen statisch irgendwie und alles blöd, aber das haben die halt schön modern inszeniert, das ist halt einfach actionmäßig, also funktioniert halt alles irgendwie cool, weiß ich nicht, ist alles spannend und cool.
Ja, und die Details stimmen natürlich alle nicht, wenn man sich bei Reddit durchliest, dann sind da wieder Geschichtsprofessoren, die da auch mitgearbeitet haben, da wurde nicht drauf gehört, und eigentlich sahen die Jacken
auf
anders
Reddit,
aus und so weiter, aber für mich ist es immer wieder gut genug, könnte noch viel beschissener sein, ich würde es glauben, also das ist nicht so schlimm. Kommen wir zum nächsten Thema.
Warte, ganz kurz, euer Lieblingscharakter bis jetzt, meiner ist ja Cullen Brewster, oder wie der heißt.
Taylor.
der Mittelsmann. Caleb heißt er. Ja, den fand ich bis jetzt herrlich. Also gefällt mir gut.
Ich mag gerne, der den aussieht wie Tom Hiddleston, aber nicht Tom Hiddleston ist, aber ich weiß nicht.
Ben heißt er, glaube ich. Weil der den, oder meinst du den, der bei der mit der blauen Jacke?
Ja. Genau. Was, du meinst den einen Connecticut Dragoner.
Ja, weil der hat auf jeden Fall für den Pilot zumindest mal den Dr. Egg Bester Helm Preis gewonnen.
Achso, ihn meinst du? Ja, natürlich, aber das haben ja alle in seiner Einheit.
Ja, trotzdem, aber bei ihm ist es mir als Alter, er hat ihn am besten getragen.
Okay, also bei dir auch und bei Snipsy?
Wie? Ich finde die Serie
gut. Dein Lieblingscharakter, damit wir die Scheiße jetzt mal abhaken können hier. Wie langweilig kann es eigentlich noch werden? Tom Hemingway! Fuck. Ja, sag doch, Jamie Bell fandst du am besten. So, nächstes.
Ey, ich hab das einfach akustisch nicht gehört, was ich von mir
wollte. Dein Lieblingscharakter hätten wir gerne gewusst, aber jetzt ist zu spät.
Die Alu-Schablone, mit der er den Brief
der einer der großen ersten Spionagetricks. Ja. Späten, ausgehenden 18. Jahrhunderts. Das nächste Thema ist supermenschenmäßig How I Met Your Mother. Die Serie ist jetzt vorbeigegangen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ihr die letzte Folge gesehen habt. Wahrscheinlich nicht, würde ich sagen. Ja, was sich fast jeder angeekelt abgewandt hat, dieser Schmach irgendwann. Aber ich würde gerne mit euch darüber reden, einmal, ob ihr zumindest zu irgendeiner Zeit mal How I Met Your Mother geguckt habt und so ein bisschen auf dem Hype-Train
also mit drauf 17 Uhr.
Und, habe ich nicht verstanden, den Gag?
Egal.
Okay, nee, das wird alles rausgeschnitten.
Da werden wir im Nachhinein drüber lachen.
Ja, stimmt, das ist bei deinen Gags oft so, dass wir im Nachhinein dann nochmal die Perlen rausklamüsern kann. Ich würde euch fragen, was also ein bisschen eure Geschichte zu How I Met Your Mother ist und ein bisschen darüber reden, wie diese Serie eigentlich einen schlechten Abgang gemacht hat und ob was so ein bisschen die Zukunft vielleicht von dieser Art von Format ist, ob sich das noch trägt, ob es das noch gibt, weil es gibt wenige von diesen Sitcom-Serien. Aber sagt doch erstmal, was eure Meinung so ein bisschen zu How I Met Your Mother ist oder wie ihr da rangekommen seid damals. Oder auch nicht.
Also ich habe mehrere Staffeln gesehen, vielleicht sogar vier.
Ich glaube, wir haben in der fünften
oder sechs.
Wenn mich nicht alles täuscht.
Ich weiß es. Ich wusste nicht, dass
ich glaub, unsere
Schicksale da verbunden ist. Ich habe
aufgehört, Dr. Schnips, weiß ich noch damals. Habe ich dir irgendwas erzählt, dann wusstest du es nicht mehr.
Ich fand die Serie eigentlich am Anfang ziemlich lustig. Und natürlich hatte man schon am Anfang mal seine Lieblingscharaktere. Nicht Ted, sind ich, glaube ich. Und nö, also das war ja, es gab ja mal Zeiten, da waren die Storylines sehr kreativ und die Witze gut und natürlich auch nicht immer. Aber dann irgendwann kann ich mich an diese eine Folge erinnern, wo dann der eine Typ Deutscher sein sollte. Ja. Und dann, ist auch ein bekannter Schauspieler, ich habe vergessen, wie er
heißt. Ist doch der von Nebraska, der den Jungen bei Nebraska spielt, oder? Ich glaube ja. Ich habe immer recht gehabt bis jetzt mit sowas und ihr sagt immer nein. Ich weiß immer, wer die...
Das stimmt doch einfach nicht. Also es
dann sage ich prophylaktisch mal nein, auf jeden Fall. Ja,
es ist er. Ja.
Dr. Schwarz hat
aber recht. Nee, und dann irgendwie hat sich dann alles immer wieder im Kreis gedreht und es war immer derselbe Schmarrn und die Witze, vor allem die Storylines sind immer, immer schlechter geworden. Und das war eigentlich noch das, was die Serie für mich gut gemacht hat. Ja, und dann habe ich aufgehört. Das ist meine Story.
Zu Dr. Egg und Loco?
Ja, ich kann da wenig zu sagen, weil was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Deswegen hat es auch ungefähr 10 Jahre gedauert, bis ich da überhaupt mal die erste Staffel irgendwie mir reingedrückt habe. Und das war auch irgendwie noch okay, aber es hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand das zu... Ich mochte die meisten Charaktere auch nicht. Eigentlich, so, ich fand es einfach nicht besonders cool.
Das also
ganz unterhaltsam, aber es hat mich nicht so interessiert, einfach mehr nicht. Mhm. Und wenn du dann hieß es irgendwann nur noch, ja, wird eh schlechter, und dann war es, dann hat der Zug echt abgefahren, sag ich mal. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Also
ich weiß nicht mehr, also ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, wann ich die erste Staffel so geguckt habe. Ich weiß nur, dass ich es halt witzig fand, so wie, glaube ich, einfach alle damals, die es geguckt haben, so war halt irgendwie cool und neu und ging klar. Ja. Und dann wurde es halt, ja, halt eigentlich schon von der zweiten Staffel an immer schlechter, aber es war immer noch so, dass man hat es halt geguckt und man konnte so 2-3 Mal pro Folge halt wirklich lachen. So, da war halt dann wirklich irgendwie entweder durch die Story oder irgendwie situationsbedingt oder so. Und es war nicht, wenn Barney, es wird liegen, warte mal eben, der gesagt hat, sondern halt einfach tatsächlich, was Snips auch schon gesagt hat, halt gutes Writing. Und dann irgendwann, bei mir war das in der fünften Staffel, kamen drei Folgen hintereinander, wo ich tatsächlich nicht ein einziges Mal gelacht habe und einfach nur da saß und dachte, was gucke ich hier? Das interessiert mich nicht, die Bohne, so dieses Zwischenmenschliche zwischen diesen Charakteren. Könnte mir nicht egaler sein und dann habe ich aufgehört.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde auch, dass das Writing und vor allem die Storyline das Stärkste bei How I Met Your Mother war zu den Hochzeiten, würde ich sagen. Also ich fand die erste Staffel noch gar nicht so gut, aber so die zweite bis fünfte fand ich schon richtig, richtig gut. Und es lag nicht an den Schauspielern. Also ich finde eigentlich, alle sind nicht sonderlich gut, außer Marshall und Barney. Und vor allem Barney, also Neil Patrick Harris, der den spielt, der macht das schon sehr gut. Und der kann auch gut spielen, meiner Meinung nach. Also der hat wirklich eine super lustige Körpersprache. Und was ich bei How I Met Your Mother aber auch eine Sache finde, die großartig ist, also ist das gab eine Zeit, fand ich, hat das wirklich jeder geguckt und man konnte die Gags auch oft gut bringen oder die waren auch aufs eigene Leben zu beziehen. Also einmal hat das meiner Meinung nach auch dieses ganze Bro-Ding losgetreten, was jetzt keiner mehr hören kann, aber das war schon echt lustig. Ja. Diese ganze Sache mit dem Playbook, es gab die Slap-Bat, ne, dass sie sich eine klatschen müssen, das war super lustig. Ich habe eine echte...
Und dieses, ist der Begriff dieses Lawyer-Up, ist das nicht auch,
kommt das nicht auch daher? Lawyer, ja.
Oder Lawyer, oder
jemandem...
Suit-Up, keine
Ahnung. Suit-Up, genau, so ziehen...
Hut ab!
Ich habe mal eine echte Slapbat auch tatsächlich in meinem Leben gesehen. Da gab's auch einen und dann hatte jemand eine mit einer Bananenschale geklatscht. Es gab eine großartige Folge Naked Man, die gesagt hat, so dass wenn du bei einer Frau zu Hause bist und du weißt, da läuft nichts, dann warte, bis sie kurz aus dem Raum ist und zieh dich nackt aus. 2 von 3 Mal schläfst du auf jeden Fall mit ihr. Es war eine herrliche Folge. Es gab so eine richtig coole Sache. Da ging es quasi darum, dass die Charaktere haben alle so einen Makel und das weiß aber immer nur einer in der Gruppe, merkt das. Also, dass einer zu laut kaut zum Beispiel. Ja. Und dann sagt er das und dann hörst du im Hintergrund, wie so Glas zerbricht und jetzt alle auf einmal merken, fuck, er kaut wirklich laut. Scheiße, er sagt wirklich immer so. Ich sag das zum Beispiel jetzt, ich sag dauernd so. Viel Spaß beim Rest dieses Podcasts. Sunny Shattering Glass. Also es gab... Es hatte geniale Ideen, diese Serie, und was noch dazu kam, meiner Meinung nach, ist, dass du eine Story hattest, also die Geschichte wurde ja erzählt vom Ted in der Zukunft und dadurch hattest du die Möglichkeit, in der Geschichte immer wieder einzugreifen und sagen, nee, so ist es doch nicht gelaufen oder das so in Rückblenden zu erzählen, dadurch waren die manchmal echt clever geschrieben, die Folgen. Und deswegen finde ich, das war schon sehr gut. Nur irgendwann hat man gemerkt, und ich nenne das immer Teleprompter-Comedy, das ist, finde ich, auch bei der letzten Staffel der 70 Show so gewesen, dass du irgendwann merkst, die Charaktere haben nicht mehr so Bock auf ihre Rollen und sie machen einfach nur weiter und die Gagschreiber sind auch ein bisschen fertig eigentlich mit der Welt und die Leute lesen eigentlich nur noch ab und es wird nur noch selbstreferenziell immer Bezug genommen auf was mal lustig war, bis man es nicht mehr sehen kann. Genauso ist die Serie ein bisschen zugrunde gegangen, aber natürlich macht man so eine Serie weiter, wenn das mit die erfolgreichste Serie der Welt ist, dann produziert man die weiter und Big Bang Theory wird auch 11 Staffeln laufen oder sowas insgesamt mit sich. Was ich zum Beispiel auch nicht mehr gucke, weil einfach der Witz schon lange...
Das habe ich ja von Anfang an nicht gecoacht.
Nö, das ging am Anfang, fand ich schon noch klar, weil das hat sich auch schon nach irgendwie, da war auch relativ schnell, fand ich, Ende der Fahnenstange, so, das war dann irgendwann einfach auch gut, so. Aha.
Da fand ich schon, da konnte man es richtig messen, wie man von Folge zu Folge weniger Interesse hat an dieser Serie.
Das finde ich irgendwie schade, dass das sich so abgenudelt hat, weil ich weiß nicht, ich finde eigentlich den Darsteller so von Shell, das irgendwie auch eigentlich, weiß nicht, das könnte auch eigentlich cooler sein, aber die haben sich irgendwie entschlossen, das halt irgendwie so blöd zu lassen.
Das ist halt keine Serie, die auf 11 Staffeln funktioniert, darum geht's
eigentlich. Nee, aber ich finde es halt, aber
das machst du 2 Staffeln, aber dann bist du halt drin mit der
Kohle. Naja, gut, es gibt halt aber schon noch.
Und dann bist du halt gierig.
Ja, aber es gibt halt schon Sitcoms, die sich halt auch, siehe zum Beispiel That 70 Show, über mehrere Staffeln, weiß nicht, über 7 Staffeln halt halten können.
Und das finde ich halt immer noch so erstaunlich, weil
jede... ist für mich halt immer noch absolut die Referenz dafür, weil das ist konstant lustig so.
Und jede Folge ist auch gleich bei That 70 Show.
Ja.
In fucking 7 Staffeln passiert immer der gleiche Scheiß. Das finde ich echt krass, dass man sich das trotzdem angucken kann.
Die Erklärung dafür, würde ich mal behaupten, ist, dass die so jung sind, wenn das losgeht und die deswegen so das, also es verändert sich in deren Leben halt was. Die sind dann halt erst in der Schule und dann werden sie älter und dann sind sie aus der Schule raus und dann so und das dadurch verändert sich sowas. Aber so bei The Big Bang Theory zum Beispiel, da sind halt, also ich meine, ich kenne davon nur 3 Folgen, aber die sind halt einfach da in dieser Bude und arbeiten irgendwo oder so, keine Ahnung, aber die machen halt keine Entwicklung als Menschen mehr, so, weil du halt von 25 bis 35 bist halt derselbe Mensch, so würde ich mal behaupten, vielleicht. Und so, vielleicht ist das der Trick.
Wobei gerade die Charakterentwicklung vielen Sitcoms eher nicht gut tut. Also ich finde zum Beispiel, Barney wurde in den letzten Staffeln How I Met Your Mother, die ihr alle nicht mehr gesehen habt, ist sehr menschlicher geworden und sowas, hat sich in Robin verliebt und sie später auch geheiratet und so weiter. Und das war was, wo man gemerkt hat, okay, wir haben jetzt gar nicht mehr dieses dumme Bar-Setting, dann interessiert es mich gar nicht mehr so doll, was die Charaktere machen.
Das ist ja genau das Ding, was du über The 70 Show hast, dass Ashton Kutcher sich da überhaupt nicht weiterentwickelt.
Ja, aber er wird halt auch herrlich. Also die Settings verändern sich insofern. Also die sind dann halt einmal, sind sie, also deswegen machen sie halt unterschiedliche Sachen, sind aber charakterlich ja die ganze Zeit auch gleich geblieben eigentlich. Mhm. Aber werden halt trotzdem älter. Insofern verändert sich es ein bisschen, aber jetzt nicht so von so den wichtigsten Charakterpunkten her.
Ich glaube, wenn wir das Geheimnis herausfinden, wie 100% gute Comedy funktioniert, dann würden wir hier nicht sitzen und diesen Pencast machen.
Das glaube ich nicht, weil wir haben gute Ideen, glaube ich, die. Aber ich glaube immer, das letzte Wort quasi für The 70 Show, dass die Chemie so zwischen den Charakteren perfekt war. Meiner Auffassung.
Die sind ja jetzt auch zusammen, wirklich, ne? Ashton Kutcher und Mila Kunis sind zusammen.
Stimmt. Echt? Ja, krass, das ist ja lustig. Ja. Und ich finde wirklich...
Ist das in der letzten Grazia, oder was?
Ich glaube, ja.
Ich finde das wirklich da super gemacht. Also, dass du wirklich immer so... Du bist wirklich mit denen am Start und es ist wirklich wie mit Kumpels rumgammeln und echt lustig. Und das hat How I Met Your Mother manchmal geschafft, aber ich finde nur selten und oft nur übers Writing. Ich fand, das war echt sehr gut geschrieben. Ja. Eigentlich viel besser als The 70 Show zum Beispiel, manche Sachen von den Storylines her. Ja, aber das war eben die Stärke und das ist irgendwann weggegangen. Ich wollte euch nur noch mal fragen, denkt ihr dieses Genre, wo man, glaube ich, immer schon so gedacht hatte, mit Scrubs gibt's es nicht mehr, dieses Laugh-Track-Comedy, ne? Also wird ein Gelächter eingespielt, du hast eine feste Kamera eigentlich, und wo es ja früher großartige Serien gab, irgendwie King of Queens, Prince von Bel-Air, alles mögliche. Meint ihr, das hat noch eine Zukunft, das kommt noch mal wieder? Ich meine, Two and a Half Men läuft noch, Big Bang Theory läuft noch, oder ist es tot?
Also, ich weiß nicht, ich habe Snips.
Hat Anger Management auch einen Laugh-Track, die neue?
Ich glaube, die erste Staffel, glaube ich, mal.
Weil da habe ich halt nur gelesen, dass er, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, dass sie nach den ersten 10 Folgen, als die gut angekommen sind, direkt 90 neue gemacht haben. Und die zweite Staffel jetzt 90 Folgen hat von dieser Serie. Fand ich total abgefahren. Also anscheinend funktioniert es noch.
Ja, das funktioniert, glaube ich, nach wie vor, ja.
Allgemein würde ich sagen, wird das nicht mehr trenden, so sich. Aber ich glaube, Fernsehen ist einfach irgendwie, hat sich krass entwickelt. Also vielleicht nicht unbedingt in der Comedy, aber auch in der Dramaszene halt eine absolut abgefahrene Entwicklung in den letzten paar Jahren genommen. Also ich glaube, wenn man noch eine erfolgreiche Laugh-Track-Sitcom machen will, die irgendwie jetzt auch nicht nur, sag mal ganz arrogant gesagt, die dummen Leute ansprechen soll, dann muss es, glaube ich, irgendwie ein bisschen verändern oder irgendwie was, irgendwie das bisschen dich vielleicht selber irgendwie da verarschen mit diesem Laugh-Track oder so. Oder irgendwas neu machen.
Das hat How I Met Your Mother aber 0815. Am Anfang auch gemacht. Also, dass es halt irgendwie so dieses Setting genommen hat und es halt einfach besser gemacht hat. Also, und halt nicht so lazy writing, sondern wirklich vernünftige Leute dahingesetzt, die sich auch mal eine richtig gute Geschichte ausdenken und schreiben. Und ich glaube nicht, dass, ich glaube schon, dass es das noch geben wird. Oder irgendwann hat halt irgendwer vielleicht auch dann noch eine bessere Idee, als drei Leute wohnen in einer Wohnung.
Das ist aber schon nach wie vor das beste
Setting. Und dieses Setting ist ja auch nicht ausgelutscht in dem Sinne, dass man sagt, das ist schon wieder Leute in der Wohnung, das gucke ich mir eh nicht an. So, sondern dass man dann halt das trotzdem gucken würde und halt gucken und dann feststellt, ja, okay, und wenn es richtig gut geschrieben ist, so, dann würde ich das auch akzeptieren, dass es wieder halt in der Wohnung ist und so. Dass,
ja, also das durchaus. Ja, wahrscheinlich immer. Und das Ding ist, also einmal der Laugh-Track, der ist ja wirklich einfach nur dazu da, damit man lacht. Ja. Einfach. Und das klappt eben besser. Also wenn jemand lacht, dann wird der Witz absolut lustiger. Ja, das weiß man auch selber, wenn man einen lustigen Facebook-Post-Gag gemacht hat und 5 Leute liken den, findet man seinen eigenen Witz im Nachhinein witziger, als wenn man keinen liked. Also man ist da schon die Aufmerksamkeitshure auf eine Art. Und deswegen, dafür ist es ja da und es nervt manchmal ein bisschen, wenn der Gag halt nicht lustig ist oder wenn auch zu viel gelacht wird über jeden Scheiß. Das war auch bei How I Met Your Mother in späteren Folgen so. Aber ich denke, wahrscheinlich für jede neue Generation kannst du es auf eine Art wieder bringen, weil der Humor sich ja ändert und auch die popkulturellen Referenzen und so weiter. Ne? Also du kannst schon, die Storys, ich meine, How I Met Your Mother hat fast alles von Friends geklaut. Also ich habe nur mal angefangen, wieder Friends zu gucken, mal für ein paar Folgen und da waren schon so viele Sachen drin, die 1:1 auch bei How I Met Your Mother passiert sind. Das heißt, du kannst das schon quasi einfach nochmal bringen. Menschen haben halt oft ähnliche Probleme quasi.
Ja, so viel passiert ja auch nichts. Wenn du so eine Gruppe Menschen hast, die halt irgendwie mitten im Leben stehen, so, da, das ist halt Beziehungsdrama, Jobdrama.
Ja, da gibt es eigentlich nur Querflöten-Duell mit Flaschendrehen. Ja. Also.
Wie ist die Serie nochmal, in der das passiert ist?
Mozart in the Jungle.
Ah, ja, ist richtig.
Ja, ich höre unsere Podcasts nochmal.
Ja, ich habe bis jetzt auch alle nochmal angehört. Zum Einschlafen
wir sind,
immer.
Wir sind auch die komplette Hörerschaft, falls ihr das nicht wisst.
Aber nochmal kurz meine Meinung zu dieser Sitcom-Geschichte. Also ich hoffe erstmal, dass es weiter besteht, weil ich das einfach nach wie vor so herrlich dumm finde, dieses Gelächter. Also allein darüber muss ich schon lachen, dass wenn der Witz nicht gut ist. Und es wird auch weiter bestehen, weil da absolut noch nach wie vor Output geliefert wird von irgendwie den Machern von diesem Quatsch. Ja. Also ich meine, ich habe irgendwie neulich mal wieder irgendwie Fernsehen geguckt bei Oma und auf Pro7 gibt es dann halt, weiß ich, wieder zwei neue Sitcoms, wo irgendwie ein Ehepaar mit den Eltern in einem Haus wohnt und mit Kindern, und das ist natürlich alles eine ganz explosive Mischung, die man sich vorstellen kann.
Ich finde, das ein großes
das reicht den Leuten halt so.
Ein großes Problem bei den Laugh Tracks ist, wenn man, dass sie so abgeflachter geworden sind, so dass man einzelne Lacher nicht mehr so raushört, weil wir haben uns ja köstlich amüsiert, als wir neulich halt diese eine schrecklich nette Familie wieder vorhin geguckt haben, weil da gibt's halt wirklich Leute, die kennst du dann schon vom Lacher. Ja. Also der eine Typ, der immer so richtig laut lacht und so, den erkennt man dann auch wieder in dem Lachen. So, das ist, finde ich, irgendwie super.
Und dann hast du auch genau die eine Frau, die so mega hoch glupst irgendwie, die jetzt seit irgendwie, das ist schon, ja, stimmt, und du hast da recht, ja, doch, oder schreibe ich.
Also, du hast ja auch vom Setting, auch viel, also es ist billig eigentlich, das zu produzieren, diese alten Formate, wo du einfach nur Wohnzimmer hast mit zwei Kameras, plus die Schauspieler müssen es auch wirklich bringen und müssen eben auch wirklich lustig sein. Also es ist nicht so, dass dann draußen viel passiert und dann fällt irgendwas um oder dann machst du es durch Storytelling, sondern du musst es auch ein bisschen durch die Charaktere dann erzählen, die einfach nur zusammen sind und zusammen schon lustig sein müssen, wie Arthur und Doug Heffernan. So, das ist dann einfach herrlich, diese beiden Dullis so zu sehen, wie die miteinander reden. Und das ist schon echt eigentlich cool an der Idee. Und es muss ja auch nicht alles mega krass produziert sein, ne? Also, das ist ja bei sowas gar nicht das Ding. Man will ja auch dieses familiäre, dass es immer wieder das Gleiche ist. Das finde ich persönlich auch so gut eigentlich daran, dass man das direkt beim Essen gucken kann. Dazu,
aber es gehört schon ab, du hast schon vollkommen recht mit den Charakteren, das ist, ich meine, wie immer, da gibt's halt, spielen halt, weiß ich, 100 Faktoren sind da ausschlaggebend dafür, dass eine Sitcom halt cool ist und halt nicht einfach nur irgendwie Comedy mit Lachern irgendwie, ne? Ja. Klar. Aber wenn das halt gut gemacht ist, dann reicht's halt, dass jemand sagt, nimm eine Serviette und drückt ihm halt Klopapier in die Hand. So weiß, da kann man dann halt lachen. So ist das halt. Aber das ist halt irgendwie das Schöne, wenn das halt funktioniert, irgendwie, keine Ahnung, ist herrlich. Ja, naja.
Genau. Ja. Dann war's doch das damit und dann war's es auch mit dem, welcher ist es? Der 11. Pancast. Sollen wir noch was? In Ami-Podcast plätschen die Leute ja immer was. Deswegen sage ich ja immer, dass Dr. Loco in einer noch nicht genannten Berliner Band spielt. Dr. Egg spielt bei der Freiburger Theatergruppe Maniacs. Und was macht Dr. Snips, ist die große Frage.
Das und mehr nächste Woche.
Nächste Woche im Pancast von www.drpeng.de. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr Feedback habt oder sagen wollt, worüber wir mal reden sollen. Lob ist immer gern gesehen. Davon gibt's
Lob
in dieser Welt. Und die E-Mail, das ist drpeng@gmail.com. Dann würde ich sagen, wir sind raus und dann bis zur nächsten Woche.
Tschö. Ciao.
Tschüss. Tschüss.